Hallo, liebe Hörerinnen. Im Juni wird Meno an mich 3 Jahre alt. Das wollen wir mit einer Folge feiern, die Diana und ich gemeinsam aufnehmen. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Schickt uns sehr gern Fragen rund um die Lebensmittel, die euch beschäftigen. Diana und ich werden sie dann nach bestem Wissen und Gewissen diskutieren oder beantworten, so gut wir können. Das können medizinische Fragen sein oder eher medizinische Fragen, aber auch gern Fragen, die ihr einfach ans Leben habt oder an uns, wie auch immer. Ihr könnt uns wie immer schreiben an podcast@brigitte.de oder auf Insta anschreiben unter meno_brigitte. Noch lieber aber könntet ihr mit eurem Handy eine Sprachmemo aufnehmen, die wir in der Sendung abspielen können. Gern auch noch mit Vornamen oder anonym, ganz egal. Auch Lob und Glückwünsche sind sehr willkommen. Jetzt aber geht es zur aktuellen Folge mit der großartigen Cordula Strattmann, mit der ich sehr ernst über die Heiterkeit gesprochen habe, die wir in diesen Tagen so brauchen. Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Cordula Strattmann, Komikerin, Schreibende und nicht zuletzt praktizierende systemische Familientherapeutin. Sie hat uns unvergessliche Comedy, wie das Improfernsehen Schillerstraße oder Figuren wie Annemie Hülchrath zum Beispiel, in Zimmerfrei geschenkt. Darüber hinaus in zig anderen Shows, Filmen und Serien mitgewirkt und Bücher geschrieben, um uns zu erfreuen. Und ich glaube auch sich selbst. Zeit, mal Danke zu sagen und zu fragen. Und sonst so? Hallo, Frau Strattmann.
Hallo, Frau Schmidt-Jorzig.
Wir haben die Technik hinter uns gebracht. Das ist unser erster Erfolg heute.
Ja, ein großer Erfolg. Vielleicht heute mein größter.
Gucken Sie mal, da habe ich doch schon für einen guten Tag gesorgt. Ist das
ja
gut? Ich habe es schon angedeutet. Täuscht der Eindruck, dass Comedy nicht nur ein Job für Sie ist, sondern eine Haltung?
Ja, eben nicht. Nein, der täuscht nicht, dieser Eindruck. Ja,
ich auch so,
diese Aussage, ich stimme ihr zu. Ich habe es schwer mit so Begrifflichkeiten wie Comedy oder sowas. Mhm. Für mich ist das ganz fremd, weil vor der Comedy war es ja schon lustig. Also bevor alle gesagt haben, hui, das ist eine neue Branche und die heißt Comedy, war ja schon alles Mögliche lustig. Und ich bin mittlerweile so alt, dass ich auch schon dabei war.
Bevor es Comedy hieß, sozusagen.
Ja, die Komik ist für mich etwas, das hat mit dem Leben zu tun und nicht mit irgendeiner Branche oder Berufsausübung oder so.
Ja, da sind wir schon mittendrin. Deswegen frage ich, inwiefern ist das eine Haltung in Ihrem Leben, dass Dinge komisch sind? Muss man sich dazu entscheiden? Kommen die Dinge zu einem?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich finde, das entscheide ich noch nicht mal. Es ist für mich noch nicht mal eine Haltung, sondern eher, das gibt mir das Leben vor. Also ich bin jetzt so weit fortgeschritten in meinem Leben mit den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, dass ich fast behaupte, ich bin noch in der Arbeit, diese Behauptung festzuklopfen, aber ich würde sagen, das Leben gibt uns das vor. Wenn wir nicht doof sind, versperren wir uns der Komik nicht.
Das trifft ein bisschen den Kern meiner Frage, denn es gibt ja auch Menschen, die finden eben alles nur schrecklich.
Ja, und das ist eine Entscheidung. Also
genau,
ich habe den Eindruck, dass die Leute, die sich wirklich mit allem schwer tun und das auch mit Leidenschaft, die haben sich entschieden, dass sie das Angebot des Lebens, dass es eigentlich naturgemäß immer weitergeht und weiter will. Und das geht nur mit einer gewissen Heiterkeit oder mit einem freundlichen Blick aufs Leben, egal wie schwierig es wird. Und die Leute, die das nicht verfolgen möchten, die haben sich entschieden. Nee, ich möchte gerne, tja, was wollen die? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das bis heute nicht, warum man sich für herabhängende Mundwinkel entscheidet, weil es das Ganze nur noch schwerer macht.
Also es ist so eine Art Überlebensstrategie, um nach vorne gehen zu können.
Ja, ich glaube, dass die herabzeigenden Mundwinkel, die machen es nur schwerer. Die sind nicht Folge von schwerem Leben, sondern die machen es schwerer. Das ist meine Erfahrung.
Okay, ja, weil ich meine, das ist wirklich, finde ich, in diesen Zeiten ein total relevanter Punkt, ja, weil alle umgeben sind von wirklich
finde ich berechtigt, groß eingeschätzten Krisen. Mhm. Und man denken könnte, ja, dann hat man auch alles recht, die ganze Zeit die Mundwinkel nach unten hängen zu lassen.
Eben nicht. Ja. Eben nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir können uns das nicht leisten. Wir können es uns nicht leisten, uns jetzt dauernd in das deutsche Selbstmitleid zurückzuziehen. Ich glaube, dass wir es wirklich mit unserem Standort nicht ganz leicht haben. Wir sind schwierige deutsche Menschen, die gerne der Finsternis sich zuneigen. Und das ist in anderen Nationen nochmal anders von der Mentalität her. Und wir sind sehr gründliche Deutsche und wir sind auch gründlich schlecht gelaunt und gründlich krisengeschüttelt und sind schnell bei der Behauptung, dass es uns besonders schlecht geht. Und das ist im Vergleich der Welt eine große Lüge, die wir uns da selber auftischen.
Und mit der wir es uns unnötig schwer machen. Ne? Das ist ja sozusagen das, was Sie sagen. Ja.
Und wir sind mit dieser schlechten Meinung über uns und die Welt, sind wir aktiver Teil dieser schlechten Welt. Also wir sind nicht Opfer dieser schlechten Welt und haben keine Chance mehr und müssen auf den Rücken fallen und uns selbst leid tun, sondern mit dieser Haltung sind wir Teil dieser immer schwierigeren Welt.
Ja, weil wir sie beeinflussen mit unserer schlechten Laune natürlich auch, ne?
Ja, das finde ich wirklich ein sehr relevantes Thema für uns alle, mit dem wir uns im Moment beschäftigen müssen und wo ich auch tatsächlich in meiner Praxis und auch überall da, wo ich sonst so mich bewege, auf Podien oder in Interviews oder jetzt im Podcast. Das ist mir ein zunehmendes Anliegen, die Leute einzuladen, sei du die gute Seite des Lebens. Also entscheide dich für die freundliche Seite des Lebens und das geht von ganz klein an der Supermarktkasse bis ganz groß, wo du dein Kreuz machst bei der Wahl. Entscheide dich grundsätzlich für Menschenfreundlichkeit und das ist mittlerweile keine private Frage mehr, sondern ich halte das für hochpolitisch.
Ich teile Ihre Auffassung zu 1000%. Mhm. Wirklich. Also, das ist übrigens ja auch für die, die sich damit nicht so auskennen, im tiefsten Sinne systemisch, ne? Davon überzeugt zu sein, dass man eben als Teil dieses Systems auch immer in es hineinwirkt. Und ich teile diese Auffassung absolut.
Ja.
Dass das auch ein Teil des Problems ist, dass man so eine Grassroot-Bewegung der schlechten Laune hat. Und das führt dann eben auch zu diesem Wahlverhalten, was wir im Moment sehen. Und da kann man sich als Einzelner wirklich dagegen stemmen. Und das müssen wir auch. Das sehe ich genauso wie Sie.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Können Sie sagen, was sind so kleine Dinge, die Sie erfreuen, die andere vielleicht übersehen, wo Sie denken, ach guck mal, das macht mir jetzt gute Laune?
Ganz viel. Also da könnte ich jeden Tag einen ganzen Haufen aufzählen. Ich kann auch jeden Tag einen Haufen aufzählen, wo es zuckt Richtung schlechte Laune, ja? Also ich bin ja kein Wundermensch, der dieses heitere Herz hat und das ist unbeirrbar. Mhm. Ich entscheide mich dafür, dass mein heiteres Herz unbeirrbar ist. Darin übe ich mich seit vielen Jahren und ich habe Gott sei Dank dieses Naturell, aber ich pflege das auch, so wie wir es eben besprochen haben, das ist für mich wirklich mittlerweile Aufgabe als Mensch. Und dazu gehört aber auch, dass ich wirklich genauso mit Reflexen zu kämpfen habe, dass ich jemanden saublöde finde an der Supermarktkasse und ja, mir dann sagen muss, was wäre denn, wenn du jetzt wirklich gar nichts über den anderen weißt und vielleicht ist er gerade richtig in Gedanken und deswegen guckt er so blöd. Du musst den jetzt nicht auch doof finden.
Ja, genau. It helps, absolutely. Was ich ganz schön finde, den Gedanken, also ich, man kennt es ja selber zum Beispiel auch so dieses auf Beerdigungen lachen müssen. Man ist dann so erstarrt in dieser Trauer und in diesem, oh Gott, ich darf auf gar keinen Fall mich bewegen.
Das hab ich ja nicht. Ich kenne das nicht. Für mich ist das gesamte Leben an jedem Ort zu jeder Zeit vorhanden. Ich kenne das nicht. Selbstverständlich komme ich keinen lauten Lachkrampf auf einer Beerdigung, weil das auch dazu, finde ich, nicht zwingend einlädt. Aber ich bin auf einer Beerdigung genauso durchlässig für etwas, was gerade heiter ist, wie für die Trauer, die damit verbunden ist. Hm. Und ich glaube, das ist das Missverständnis, was wir in Deutschland so ausgeprägt haben. Es geht entweder darum, dass einer dauernd lacht und albern ist und die Dinge nicht ernst genug nimmt, oder er ist ein ernsthafter Mensch und somit auch vertrauenswürdig, weil er wahnsinnig ernst ist und die Dinge ernst nimmt. Und wir haben wenig Kenntnis davon, dass der ganze Bereich von Durchlässigkeit zwischen großer Ernsthaftigkeit bis großer Albernheit, da ist ein Riesenfeld. Und das will belebt sein. Und da macht uns das Leben jeden Tag viele Angebote. Und es gibt Schmunzeln, es gibt Heiterkeit, es gibt Amüsierbereitschaft. Das ist alles kein lauter Vorgang. Das ist alles kein von den Deutschen so gehasstes, obwohl Comedy funktioniert ja gut. Also dieses auf die Schenkel klopfen mögen die Deutschen ja auch, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, was mit uns los ist.
Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube auch, ich fand das spannend, was Sie gesagt haben, dieses Wort durchlässig, weil das ist das, was ich gerade sagen wollte mit dieser Beerdigung. Es ist ja dann so ein Mittel, dass man wieder entstarrt, die Dinge wieder flüssig macht. Ja, wieder, dass es irgendwie Muster bricht, dass man irgendwie denkt, so, ach, es ist so befreiend manchmal. Ne, das ist das, was Sie, glaube ich, auch so daran mögen.
Wissen Sie was, Frau Schmidt-Jorzig, was mir gerade einfällt, wenn ich Ihnen zuhöre? Ich glaube, wir können doch viel mehr darauf vertrauen, dass die Menschen grundsätzlich einen gesunden Instinkt haben, wie sie sich da oder dort verhalten und wie sie etwas wahrnehmen und sich zeigen. Und deswegen, ich kenne das zum Beispiel bei einer Beerdigung nicht, weil ich vertraue mir, dass ich nicht mich da absolut seltsam verhalte. Also ich halte erstmal alles für relativ normal. Ich habe nicht zu jeder Situation, in die ich reingehe, so ein Gerüst, an dem ich mich abarbeite, sondern ich gehe mit meinem Instinkt da rein und mein Instinkt ist ein gesunder, der leitet mich gut. Und das ist bei sehr vielen Menschen so. Wir müssen nicht immer so misstrauisch sein unserem eigenen Instinkt gegenüber. Das wird schon alles gut gehen. Wenn wir zu einer Beerdigung müssen, das wird schon alles gut gehen. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, ja, total. Schlechtes Beispiel, können wir Haken dran machen. Was ich sagen wollte ist, Humor ist dafür gut, jede Form von Muster zu brechen und damit neue Möglichkeiten aufzutun. Ja, also eine gute Form der Selbstkorrektur auch. Es macht Spaß und es ermöglicht aber auch, aus so festgefahrenen Routinen rauszukommen, oder? Die Sie offenbar gar nicht haben.
Nee, tatsächlich nicht. Natürlich habe ich Routinen, ne? Morgens aufstehen, Zähne putzen.
Nee, ich meine so, wenn Dinge verfestigt sind zwischen Menschen. So meine ich das, ja? Also wenn man merkt, man kommt irgendwie nicht weiter, dann hilft es einfach, zusammen zu lachen, weil es einfach die Dinge verflüssigt, die vorher so ein bisschen festgezogen waren vielleicht.
Ja, für mich gehört zu humorvollem Umgang durchaus nicht nur das gemeinsame Lachen, ja, was ja eine ganz ausgeprägte Form ist, sondern es fängt schon an mit einem Augenzwinkern. Also das meine ich mit dem großen Bereich, der da zur Verfügung steht, ja. Also dass man heiter in Verbindung geht und durchlässig ist für heitere Angebote. Und das kann einfach nur ein Augenzwinkern sein.
Im Grunde erübrigt sich fast die nächste Frage schon, aber ich finde es trotzdem spannend, nochmal hinzugucken. Ich glaube, für Außenstehende ist es so, es gibt sozusagen Cordula Stratmann, das ist die Comedian, die gern beruflich lustig ist und privat jetzt auch, wie wir gehört haben. Und dann sind Sie aber auch Therapeutin, da haben Sie auch mit schweren Themen zu tun. Wie kriegen Sie das da vereint?
Ich muss nichts vereinen, weil das ja eins ist. Das hat das Leben mir beigebracht, dass alles gleichzeitig ist. Es ist gleichzeitig was Trauriges und gleichzeitig kann mir bei dem Abschied von einem Menschen was Lustiges über diesen Menschen einfallen und mich mit ihm verbinden. Und es ist für mich, ich muss mich nicht entscheiden, oh, jetzt habe ich die Situation, jetzt bin ich mal ernst. Oh, jetzt ist ja, ich bin ja gerade in einem Comedy-Programm, haha, jetzt finde ich es aber lustig. Ich habe das nicht. Ich habe das wirklich nicht.
Kann ich was davon abhaben?
Ich glaube, dass das viele Menschen haben. Viele Menschen können ihrem Instinkt folgen, der sie einfach leitet. Hier wird's gerade ernsthaft, jetzt wird's gerade ein bisschen lustiger, jetzt wird's gerade leichter, oh, jetzt wird's gerade schwerer. Und das, ich kenne das, das ist mir einfach so vertraut. Das ist für mich weder ein Gegensatz, lustig und ernsthaft zu sein. Und mit der Frage, können Sie eigentlich auch ernst sein, konnte ich in meinem ganzen Leben noch nie etwas anfangen. Dann denke ich immer, hä? Atmest du auch aus, nachdem du eingeatmet hast? Was ist das für eine Frage?
Ich habe ja eingangs gesagt, Sie schreiben ja auch noch, also jetzt nicht nur Texte für Ihre Rollen, sondern Bücher. Und Ihr aktuelles heißt, wo war ich stehen geblieben? Was ist denn Schreiben für Sie?
Musik machen. Schreiben ist für mich wie Musik machen. Es ist disharmonisch, harmonisch, rhythmisch. Ich empfinde das wirklich wie jemand, der Klavier spielen kann und sich ans Klavier setzt und sich ein bisschen was vorspielt. Und ich setze mich hin und spiele mit Sprache und Gedanken und schreibe sie nieder, lösche sie wieder, tausche sie aus.
Ja. Bei Dora Held im Podcast haben Sie gesagt, Sie würden gern in ein paar Jahren nochmal über dieselben Themen nachdenken und schreiben, wie Sie jetzt in dem Buch sozusagen behandelt haben. Und dann mal gucken, wie Sie dann drüber denken.
Das mache ich ehrlich gesagt schon die ganze Zeit. Genau. Sobald ich einen Gedanken vermeintlich zu Ende gedacht habe, fängt er schon wieder von vorne an. Also eigentlich, ich könnte jetzt, mein Buch ist im September erschienen.
Ja.
Und auch, ja, jetzt immer noch sehr aktuell.
Also 24 muss man sagen, ja.
Ja, 24,
immer
genau.
Noch lesenswert, ja.
Und damit ja eigentlich noch aktuell, weil so lange ist es nicht her. Und ich würde jetzt natürlich zu dem ein oder anderen Thema ganz neue Aspekte ins Auge nehmen oder andere, weil alles in Bewegung ist. Es gibt ja keinen Stillstand.
Ich habe es auch so verstanden bei dem, was ich jetzt über und von Ihnen gelesen habe, dass dieses immer noch mal reflektieren, drüber nachdenken, wirklich ein ganz wichtiger Wesenszug auch von Ihnen ist, den Sie pflegen, ne?
Ja, ich habe das so gelernt. Also ich habe ja einen Beruf, in dem das einfach dazugehört. Ja, ein Pianist muss mit den Fingern die Tasten bedienen können. Und wenn man sich in einen therapeutischen, in einen krisenbegleitenden Beruf begibt, dann gehört das zur Grundausstattung, dass man sich selber fragt, was ist denn mit dir gerade los? Oder wie empfindest du das gerade? Was machst du gerade hier für eine Stimmung? Also wie zeigst du dich gerade? Die Selbstreflexion muss sehr ausgeprägt sein, damit man den Menschen, die einem gegenüber Platz nehmen, dabei behilflich sein kann, ihre Selbstreflexion neu zu finden oder zu stärken und zu trainieren. Und das muss man selber auch immer trainieren.
Ja, da hat sich an ihrer Fähigkeit der Selbstreflexion irgendwie was verändert ab der Lebensmitte oder war die immer da, der Wunsch und die Einsicht, dass das sein muss oder darf?
Das ist schon so lange Teil meines Lebens, dass ich das gar nicht richtig beantworten kann. Ich habe ja nach dem Abi Sozialarbeit studiert und da ging das ja schon los. Mit dieser Berufswahl habe ich quasi entschieden, dass ich in den nachdenklichen Bereich gehe. Und in den Reflektierenden, das müssen wir als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen ja auch schon lernen. Und dann in meiner systemischen Ausbildung mit großartigen Lehrtherapeuten bin ich darin weiter ausgebildet worden. Und in Arbeit, in Therapie, die ich selber auch aufgesucht habe im Laufe meines Lebens, habe ich das auch weiter verfolgt. Deswegen, mir ist das einfach total innewohnend, dass ich reflektiere, was ich tue. Und das ist mir eine große Hilfe.
Sie haben ja für die Comedy oder die Arbeit als systemische Therapeutin für ein paar Jahre ruhen lassen, wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe. Und dann so um die 50, glaube ich, wieder angefangen, in eigener Praxis zu arbeiten. Warum zu diesem Zeitpunkt?
Das habe ich meinem Inneren überlassen. Als ich damals mich verabschiedet habe von der Beratungsstelle, das habe ich mit wirklich schwerem Herzen getan. Mit großer Freude auf die neue Welt, die ich jetzt betrete, Richtung Künstlerinnenwelt. Und mit einem schweren Herzen habe ich Abschied genommen von der therapeutischen direkten Arbeit. Ich habe das aber nie ganz hinter mir gelassen. Ich habe immer Kontakt in diese Welt gehalten. Und es war mir immer klar, dass ich eines Tages diese Krisenbegleitungsarbeit, so nenne ich das jetzt mal, wieder aufnehme, weil ich das zu sehr geliebt habe und die Relevanz mir auch große Freude macht. Und ich finde, anderen Menschen behilflich zu sein, hilft einem immer auch selber. Also wir tun ja das, was wir für andere tun, auch für uns selber, allein weil wir dadurch was über das Leben weiterlernen. Wir sind halt immer in Bewegung dadurch und immer mit diesem Leben konfrontiert. Und das stattet uns am besten aus, dieses Leben zu leben. Und deswegen war mir immer klar, dass ich es eines Tages wieder richtig ausüben werde.
Wenn man jetzt als Therapeutin davon ausgeht, und das tun Sie als systemische Therapeutin, dass Menschen sich selbst helfen können, also dass sie begleitet werden, dass sie im Endeffekt nur so eine Art Stupser brauchen, um drauf zu kommen oder einfach ein bisschen mit den richtigen Fragen geführt. Was bedeutet das denn für den Umgang mit sich selbst, also mit dem, für den Blick auf sich selbst rund um das Thema, weiß ich nicht, Selbstwirksamkeit? Wie viel kann jeder für sich tun? Hatten wir am Anfang schon mal so gestriffen.
Das ist ein sehr großer Themenkomplex jetzt. Und wenn man darauf mal eben antwortet, klingt das immer so, als ob man so einen 10-Punkte-Plan hätte, den man mal eben sagen kann. Es liegt daran, womit kommt ein Mensch zu mir, was beschreibt sie oder er, woran er oder sie gerade scheitert. Ich bin aber zunehmend der Überzeugung, dass wir grundsätzlich alles zur Verfügung haben, mit dem unser Leben gelingen kann. Dass wir uns bewusst machen müssen, dass die Kraft, die wir da reinstecken, unter etwas zu leiden und ein Misslingen zu beklagen, dass das dieselbe Kraft, mit der wir uns umdrehen können Richtung Gelingen. Und das bedeutet Perspektivwechsel. Das Heilsamste ist, mir einmal anzuschauen, wie sieht denn mein Blick aus, wenn ich den beschreiben sollte, wenn ich beschreiben soll, wie schaue ich auf dieses Leben und wie stehe ich in diesem Leben? Was hat das Leben mir bisher zugemutet für Aufgaben? Und wenn ich jetzt das mal umwidme und das unter einer anderen Perspektive mir anschaue, das ist ein fundamentaler Wechsel, den die Menschen dann vollziehen. Und damit gehen sie Richtung Heilung. Das ist meine Erfahrung, die habe ich selber gemacht und das beobachte ich bei den Menschen, die zu mir kommen.
Das heißt, es ist eine Beobachtung der eigenen Beobachtung. Wie gucke ich auf die Welt?
Ja, ich glaube, das, was uns rettet, ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Reflexion von allem. Und das klingt so kompliziert, das ist überhaupt nicht kompliziert, weil wir alle einen Beobachter in uns haben. Und wir haben eine Stimme in uns, die sagt, das war aber jetzt komisch, oder? Es kann in negativer Weise, kann es der Kommentator in uns sein, der dauernd sagt, das ist doch Mist, das wird doch nie was und so. Und wenn wir diesem Kommentator den Auftrag geben, bitte unterstütz mich mal, anstatt mich immer runterzuziehen, kannst du bitte mal eine neue Aufgabenbeschreibung in deine Jobbeschreibung machen, dann wird dieser Kommentator zum Beobachter und dann weist er uns auf Dinge hin und sagt, guck mal hier, guck mal da. Schau mal, und der fragt uns auch, willst du so sein? Und der Beobachter gibt uns häufig auch Mitteilungen über uns selber und nicht nur über die anderen, wie doof die sind.
Also der hat sozusagen im Grunde eine gute Intention, so ein bisschen wie nervige, was ich nicht, die man selber nervig empfindet, Sprüche einer Mutter oder eines Vaters, die sagt, ja, achte mal da, es ist im Grunde eine gute Intention.
Der Beobachter oder die Beobachterin, ne, das, was mir halt näher ist, das kann auch situativ wechseln. Für mich ist es, da ich das schon auch so lange übe, habe ich den wirklich als meinen besten Kumpel bei mir, der mit mir immer auf mich aufpasst und sagt, ey, jetzt musst du ein bisschen, ey, du stehst bist ziemlich viel auf dem Gas gerade, komm mal runter vom Gas. Und so, also ich bin mit dem im Dialog. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, ne?
Nee, gar nicht, weil ich glaube, das ist nämlich das, was wir ganz häufig nicht tun. Wir drücken die Sachen weg.
Ja, genau.
Also diese Stimmen, ne? Wir sagen so, nein, aus, pui, so sollst du nicht so mit mir reden, keine Ahnung. Also man will es nicht hören oder man denkt, jetzt labert der schon wieder. Und wenn ich es als Freund umdefiniere, dann ist es einfach eine Stimme, die mir sagt, Obacht.
Ja, ich muss dem allerdings auch eine andere Aufgabe geben, ne? Also ich muss gewahr werden. Also vor allem steht ja die Wahrnehmung, welche Stimme in mir hat eigentlich die Führung? Und was sagt diese Stimme? Also das klingt jetzt so, als wären wir kurz vor der psychischen Erkrankung, weil ja die Leute mit den Stimmen gehören ja in eine Behandlung. Es ist aber Fakt, dass wir alle in uns mehrere Stimmen tragen, ne?
Ja.
Dass wir immer mit uns mehrstimmig im Kontakt sind. Das ist nur die Frage, nehmen wir das wahr? Und nehmen wir wahr, welche Stimme leitet mich denn? Ist es ein Dauermotzer? Ist es jemand, der den ganzen Tag kommentiert, mich selber, das kriegst du nicht hin, brauchst du gar nicht erst anfangen, ach, das wird wieder nichts. Oder auch die anderen kommentiert, was will denn der schon wieder? Ah, na, das war ja klar. Mhm. Also ist es so eine Stimme, die den ganzen Tag mich durch den Tag führt. Und dann kann das nicht Richtung gutes Gelingen gehen. Und dann gehen auch meine Mundwinkel schlecht hoch. Mhm. Ja, weil ich in so einem wirklich anstrengenden Kampf bin. Mhm. Und wenn ich das wahrnehme, dann kann ich anfangen, eine Entscheidung zu treffen, dass ich auf diesen Dauermotzer in mir nicht mehr dauernd hören will, sondern dass ich dem sag, so, weißt du was, du hast dich genug angestrengt in meinem Leben. Jetzt setzt du dich mal da hin und jetzt lässt du mal den anderen Profi ran. Das ist nämlich der Beobachter. Und der hat ein paar andere Sachen zu sagen.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass Sie zurückgekehrt sind zu diesem Beruf ungefähr irgendwie um die 50. Und es gäbe ja darüber hinaus, also über diesen Wunsch hinaus, das einfach wieder zu tun, diese Arbeit auch als Frau auf der Bühne und als Frau des Fernsehens, viele Gründe über das Älterwerden zu klagen. Wie halten Sie es damit? Wie haben Sie das erlebt?
Das ist eine ganz ambivalente Geschichte, Frau Schmidt-Jorzig, weil ich finde nichts bescheuerter, als über das Älterwerden zu klagen. Was ist denn die Alternative? Das ist ja wirklich bescheuert. Als ob wir uns darüber beschweren, dass wir zwei Beine haben. Also ja, das ist etwas so Natürliches.
Und es ist ein Privileg, ne? Ich hatte neulich Katja Lewiner zu Gast, die von so einer Krankheit bedroht ist, mit der sie wirklich, wirklich jeden Moment tot umfallen kann.
Ja.
Und sie sagt, für sie ist Älterwerden einfach ein Privileg.
Ja. Und trotzdem bin ich, aber ich glaube, das ist einfach die Welt, die wir uns so gezimmert haben mit diesem Optimierungswahn. Mhm. Und unter diesen Optimierungswahn fällt halt so eine bestimmte Regelliste von, du darfst gar nicht älter aussehen, du darfst auch nicht grau im Gesicht werden, weil man dir dein Leben ansieht heute, besonders nachdem du gestern irgendwie länger aus warst oder was auch immer. Mhm. Man darf die Spuren des Lebens an dir nicht sehen. Du kriegst wahnsinnig viel Lob dafür, wie toll man aussieht, obwohl man so und so alt ist. Das ist ja alles eine absolute, das ist ja vernichtend. Also wir haben so viel Vernichtendes in diesem Optimierungsgeschehen, was wirklich zutiefst abzulehnen ist. Aber so funktioniert die Welt und in der Dynamik bewegen wir uns ja dauernd und mich ereilt sie auch immer wieder. Ich ahnde irgendeine neue Falte und denke, oh, die war vorher noch nicht da, mein Gott, bleibt die jetzt? Und dann rufe ich mich wieder zur Ordnung und sage, Cordula, du bist gerade vollkommen verrückt. Das ist vollkommen desolat, was du gerade mit dir machst und auch mit diesem Leben. Du verfehlst gerade zu sehen, dass du dankbar sein musst auf das, was das Leben mit dir alles vorhat. Das ist der pure Reichtum, was das Leben mit uns macht. Und wir machen daraus häufig so einen Kampf, den wir definitiv nicht gewinnen werden.
Dann können wir eh nicht gewinnen.
Das steht schon mal fest, ne?
Aber im Privaten wird ja auch sehr, sehr gern dann immer so gelacht über den eigenen Körper. Also so Witze dann, ne? Mhm. Winke, Arme und. Das scheint irgendwie so ein bisschen auf der Hand zu liegen. Ist das was für Sie, so darüber Witze machen?
Im Zweifelsfall das, ja.
Also, notfalls das. Also immer noch besser, als dem wirklich zu gehorchen.
Ja, ich muss jetzt auch nicht dauernd, also Bodyshaming ist keine gute Idee.
Genau, ist ja der schmale Grat, ja.
Das ist überhaupt keine gute Idee. Und eine ganz schlechte Idee ist die Erzählung, wir wären alle schön. Das stimmt ja auch nicht, weil das Leben ist nicht immer schön, immer hässlich, immer schnell, immer langsam. Es ist alles. Es ist halt alles. Und ich muss mit der Hässlichkeit, die das Leben mir manchmal zeigt und die ich ja in mir auch trage, mit der muss ich ja auch leben.
Ja.
Das gehört zu mir.
Das ist alles zu integrieren, ne?
Ja. Ja. Mhm. Also ich habe nicht nur einen guten Tag und bin richtig im Leben, wenn alles, wow, cool, heute sah ich super aus, heute habe ich tolle Sachen gesagt, heute habe ich viel Anerkennung bekommen, die Leute merken auch, wie toll ich bin. Das ist nicht der beste Tag in meinem Leben. Und morgen kommt ein Tag, wo heute gelingt mir gar nichts und heute hört mir gerade gar keiner zu und ich habe auch nicht wirklich was zu sagen.
Trotzdem ist der Tag okay, es ist alles.
Ne? Ja, das ist, also der eine Tag ist nicht der falsche und der andere ist der richtige. Es sind alles Tage unseres Lebens, Punkt. So ist das nun mal.
Bevor es weitergeht, möchte ich euch nochmal den Wechseljahres-Videokurs der Brigitte Academy ans Herz legen. Denn der ist nicht nur was fürs Ohr, wie dieser Podcast, sondern auch was fürs Auge. Und ich finde, man nimmt dann doch nochmal erstaunlich Informationen anders auf, wenn die optisch gut aufbereitet sind. Der Kurs hat verschiedene Module, die sich mit ganz unterschiedlichen Themengebieten befassen, die natürlich alle rund um die Wechseljahre kreisen, den veränderten Ansprüchen der Haut in den Wechseljahren,
den Körper in dieser turbulenten Zeit und allem, was daran hängt. Gesunde Ernährung, die die Symptome lindert, alle Fragen rund um natürliche Mittel, die man nehmen kann, Informationen rund um das Thema Hormone und nicht zuletzt auch Übungen speziell für uns Frauen in den Wechseljahren. Und dann gibt es auch noch wertvolle Informationen rund um das richtige Mindset, denn auch das hilft, mit manchem vielleicht besser umzugehen. Viele Stunden geballtes Wissen mit Expertinnen wie der Gynäkologin Dorothee Struck, die war auch schon ganz häufig bei Diana zu Gast, oder der Hautärztin Jael Adler. Ja, und mit mir, denn ich darf euch da durchführen durch diesen umfassenden On-Demand-Videokurs. Der Link ist in den Shownotes und jetzt zurück zur Folge. Sie haben in dem Buch viel auch so auf die eine oder andere Weise, sage ich jetzt mal ganz plakativ, Frauenthemen auch ein bisschen beleuchtet. Ich hatte neulich die Schweizer Feministin Franziska Schutzbach zu Gast und sie sprach über die Revolution der Verbundenheit, also die Frauen noch stärker vorantreiben sollten, indem sie sich mit anderen Frauen auseinandersetzen und verbinden, und zwar in aller Unterschiedlichkeit.
Ja.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wo haben Sie gute Zusammenarbeit oder Ermutigung unter Frauen beobachtet und was braucht es dafür?
Ich habe wahnsinnig viele tolle Erfahrungen mit Frauen und mit ihrer Solidarität, mit ihrer Heiterkeit, mit ihrem Lebensmut. Mhm. Ich finde Frauen ja wirklich jetzt in meinem Alter, kann ich das auch fast schon belegt sagen. Frauen sind eindeutig mutiger als Männer.
Inwiefern?
Wir treten nicht die Flucht an, wenn es für unser Inneres schwierige Arbeit gibt. Mhm. In der Regel, also natürlich gibt es auch Frauen, die fliehen vor dem, was sie sich anschauen müssten. Aber in der Regel kenne ich Frauen als die, die recht bald erkennen, es nutzt nichts. Ich habe keine Chance, ich kann nicht abhauen vor dem, was sich da zeigt. Und jetzt muss ich mir das angucken. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt bin. Und ich brauche eine Lösung. Und ich hänge mich rein. Ich ziehe blank. Das können die Frauen. Und blank ziehen können die Männer nicht so gut. Die sind leider häufig sehr lange im Posing verhaftet. Mhm. Und das meine ich überhaupt nicht zynisch. Ich bin allerdings auch manchmal nicht so begeistert, wie wir Frauen das miteinander machen, weil wir halt auch so gerne im Drama sind, ne? Und so gerne übertreiben. Also so die Erzählung, also wir nehmen Abschied von Bodyshaming und ab jetzt erklären wir jede zu wahnsinnig schön. Und unter Unterstützung verstehe ich einfach auch, hey, du bist super. Und also diese Superlative, mit denen wir da umgehen, die finde ich verstörend.
Ja.
Und das ist auch keine, in meinen Augen, keine gute Unterstützung, die wir Frauen uns da geben.
Das ist interessant, weil das ist im Endeffekt das, was auch die Franziska Schutzbach sagt, deswegen habe ich es gerade so deutlich gesagt, in aller Unterschiedlichkeit und nicht mit so einer Kalenderspruch irgendwie Weichzeichnerei, sondern eben auch sich auseinandersetzen und auch da sagen, so sehe ich aber anders. Das gehört auch dazu oder finde ich auch nicht in Ordnung. Es geht nicht darum, sich zuzuschütten mit Honig oder Zuckerwasser, ne, sondern sich in der Unterschiedlichkeit auszuhalten.
Ja, und auch sich einander zu zeigen und sich zu konfrontieren. Und ich habe den wichtigen Frauen in meinem Leben gegenüber absolut kein Misstrauen. Meine Lebensbegleiterinnen, wenn die mir was Kritisches sagen, dann ist das für mich ein Geschenk. Auch wenn es unangenehm ist oder wenn ich, ne, wenn ich damit strugglen muss oder irgendwie sage, wie meinst du das denn jetzt? Oder aber ich nehme das entgegen, weil ich weiß, sie will mir nichts. Und meine Freundinnen sind nicht meine besten Freundinnen, weil sie mir immer nur Bestätigung geben und mich, also für mich ist Unterstützung nicht ausschließlich Bestätigung, sondern auch dringend die Frage, meinst du das ernst? Was heißt das genau? Hast du dir das gut überlegt? Und solche Fragen. Also aufeinander auch aufpassen im Sinne von, ich habe den Eindruck, du irrst da gerade.
Ja, mehr kann nicht kommen. Ich danke Ihnen sehr, Frau Stadtmann, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Nächste Woche ist die Diana wieder dran. Bis dahin schreibt uns gern weiterhin nette Mails. Es ist immer sehr schön morgens. Kritik oder auch gern Lob an podcast@brigitte.de. Oder hinterlasst Lob und Sternchen auf den Plattformen. Und schaut gerne in die Shownotes, da findet ihr natürlich Links zu Cordula Stratmann und ihrer Arbeit und den Angeboten von Brigitte rund um die Lebensmitte. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss, Frau Stratmann.
Tschüss, Frau Schmidt-Jorzig.